Der Philipperbrief, er ist einer der sogenannten Gefangenschaftsbriefe, Briefe, die Paulus in der Gefangenschaft geschrieben hat, dort wo er etwas mehr Zeit hatte als vorher. Vorher war er ständig auf Reisen unterwegs. In der Gefangenschaft ist der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der Philipper und der Philemon entstanden. Wahrscheinlich und sicher noch ein paar andere Briefe, aber ein Gutteil der Paulusbriefe sind nicht überliefert, die sind verschwunden, die gibt es heute nicht mehr. Es wird ja manchmal in Briefen erinnert an einen anderen Brief, den es aber nicht mehr gibt. Der Philipperbrief, ein Gefangenschaftsbrief und doch einer, der sich von den anderen Gefangenschaftsbriefen abhebt. Nämlich in der fröhlichen Grundstimmung. Und jetzt die Frage, woher kommt das wohl, dass der Philipperbrief seltsam fröhlich ist für das, dass der Brief in der Gefangenschaft geschrieben wurde? Haben Sie eine Idee, warum das vielleicht sein könnte? Ja, er hatte eine Betengemeinde hinter sich. Meinst du da die Philipper selber? Oder? Ja. Das ist sicher der Hauptgrund, dass er sich sehr freute über die Gemeinde in Philippi. Da ist wenig davon die Rede, dass er mit der Gemeinde Sorgen und Nöte hat, wie das bei den anderen teilweise war, wenn wir da gerade an die Korinther denken. Die machten ja dem Paulus sehr, sehr viel Not. Gibt sonst noch eine Idee, warum das so ein fröhlicher Brief sein könnte? Dass er also von den Philippern unterstützt worden ist, das war, glaube ich, finanziell, gell, wenn ich recht weiß. Genau, dass es ja immer wieder um Sammlungen auch ging und dass die Philipper da treu waren im Sammeln. Dass sie das nicht nur in Worten ausgedrückt haben, sondern auch in der Tat, dass ihr Christsein echt war. Vielen Dank auch für die Antwort, die ist mir nicht gekommen. Ich möchte nochmal auf was bringen. Wie ist die Gemeinde in Philippi entstanden? Die Lydia, die war die erste. Und dann ging es aber dem Paulus eigentlich ziemlich dreckig in Philippi. Er kam nämlich ins Gefängnis. Vielleicht lesen wir gerade ein paar Abschnitte aus der Gründung der Gemeinde in Philippi. Das ist in der Apostelgeschichte 16, und da lesen wir ein bisschen in Auszügen, Apostelgeschichte 16, ab Vers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Und dann müssen wir ein bisschen überspringen, da geht's um die Frau, die diesen Wahrsagegeist hat und sagt, dass Paulus ein Mensch Gottes ist, Knechte des Allerhöchsten. Und da gibt es dann den Aufruhr, dass die das nicht wollen. Und dann kommen sie und werden mit Stöcken geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Ab Vers 23, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Und dann geht's ja weiter da mit dem Kerkermeister, der dann auch zum Glauben kommt und sich taufen lässt mit seinem ganzen Haus. Mir ist aufgefallen, das ist ja die Stelle, wo der Paulus lobt im Gefängnis. Paulus und Silas zusammen. Damals in Philippi hat der Paulus das Loben gelernt, auch in einer schwierigen Situation. Und ich glaube, der Paulus hat das nicht mehr verlernt, auch dann im Gefängnis nicht. Und vielleicht, ich lege es jetzt einfach mal so aus, vielleicht hat deshalb der Paulus, ist der Brief des Paulus an die Philipper von so einem fröhlichen Grundton getragen, weil er in Philippi das gelernt hat, auch in der Verfolgung, auch in einer schweren Niederlage am Loben festzuhalten. Vielleicht will uns Gott mal in schwierige Situationen deshalb hineinstellen, weil er uns das Loben lernen möchte, damit wir sein Leben lang nie verlernen. Mir ist da ein Beispiel gekommen. Es gab ja schon Leute, die das Schwimmen erst gelernt haben, als sie in eine schwierige Situation kamen und dann reingeworfen wurden ins kalte Wasser, nicht von Freunden, sondern weil es irgendwie passierte, und dann das Schwimmen gelernt haben aus der Not heraus, in der schwierigen Situation. Und die Leute können es auch heute noch, wenn sie es zum Vergnügen machen, wenn sie im Leutze rumschwimmen. Paulus und Silas haben in dieser schweren Situation, wo sie hineingeworfen wurden und wo sie drohten unterzugehen, das gelernt, zu überleben, indem sie Gott gelobt haben, indem sie ihm gedankt haben. Sie sind nicht im Meer der Anfechtung untergegangen. Und deshalb konnten sie es auch nachher noch, das Loben. Aber genug der Vorrede, dieser fröhliche Brief also. Wir nehmen uns heute den ersten Abschnitt vor, Philipper 1, Vers 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Das ist schon einmal interessant, dass hier gleich zu Beginn Timotheus genannt wird. Viele Ausleger haben gerätselt, warum er schon zu Beginn genannt wird. Oft ist es ja dann so, dass am Schluss eines Briefes die Grüße noch überbracht werden und dass dann auch die Mitarbeiter Grüße überbringen. Und die einleuchtendste Erklärung ist die, dass der Timotheus mitbeteiligt war an diesem Brief. Zumindest, dass er den Brief geschrieben hat. Damals war es ja üblich, dass Briefe diktiert wurden. Und wir wissen es nicht ganz genau, wie eng so ein Brief diktiert wurde, ob auch die Handschrift dessen, der es geschrieben hat, dann also inhaltlich mit dabei war. In der Bibelkritik wird ja immer wieder an den Paulusbriefen herumgemacht, dass die oft etwas unterschiedlich sind, auch in den in der Wortwahl und so weiter, und dass manche sagen, der oder der Brief ist nicht echt. Das lässt sich aber relativ leicht dadurch erklären, dass eventuell die Schreiber mit beteiligt waren, dass der Paulus vielleicht manchmal auch nur Stichworte genannt hat und dann der Mitarbeiter das vollends geschrieben hat und selbstverständlich der Paulus auch nochmal drüber ging und schaute, was der da geschrieben hat, ob das auch in seinem Sinn war. Aber ganz genau wissen wir es nicht. Zumindest ist der Timotheus auch dabei, einer der Helfer des Apostel Paulus, einer der intensiven Begleiter. Im ersten Korintherbrief ist es nämlich ähnlich. Da ist es sicher nur der Schreiber, da heißt es nämlich in 1. Korinther 1, Vers 1, Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder. Da ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Schreiber dieser Sosthenes. Ja, wir sehen hier schon einen Unterschied. Im 1. Korinther 1 sagt Paulus, Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu. In unserem Philipperbrief steht nichts vom Apostel, sondern da stellt er sich vor als Knecht Christi Jesu. Knechte, wörtlich steht da Douloi, also die Sklaven Jesu Christi. Kann man sich ja gut merken, dieses Schiff von O.M. Doulos, das heißt der Sklave, Knecht, Diener. Warum stellt er sich hier mit diesem, vielleicht für einen Briefanfang, doch etwas merkwürdigen, mit dieser etwas merkwürdigen Bezeichnung vor? Drei Gründe. In dem Philipperbrief steht die Autorität des Apostel Paulus nicht zur Debatte, was im Korinther, bei den Korinthern ganz anders ist. Dort muss er seine Autorität beanspruchen, nicht weil er jetzt irgendwie menschlich Ehre will, weil seine Autorität in seiner Persönlichkeit begründet wäre, sondern im Auftrag, den er hat. Und wenn wir im Namen Jesu Christi sprechen, wenn wir den Auftrag haben zur Verkündigung, dann ist das nicht eine Autorität aus uns oder aus unserer Persönlichkeit, sondern die eine aus dem Wort Gottes ist. Aber hier steht die nicht zur Debatte. Und hier kann er sich mit der wenig ehrenhaften Bezeichnung Sklave vorstellen. Das Zweite, warum er es benutzt. Weil er sich hier als einer darstellen möchte, als ein Sklave Christi, der frei ist von sich selbst. Der Paulus macht es an anderer Stelle deutlich, was diese innere Freiheit der Christen ausmacht, dass sie sich als Sklaven bezeichnen können, nämlich in Galater 2, das wollen wir miteinander aufschlagen, Galater 2, Vers 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz nicht. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Deshalb Sklave Jesu Christi, weil wir frei sind von uns selbst und ganz tief gebunden an Jesus Christus. Und es ist eine Bindung, die zur Freiheit führt. Weil Gott ein Gott der Freiheit ist und wir selber uns selbst verknechten und versklaven unter die Sünde. Deshalb ist es eigentlich ein Ausdruck der Freiheit, Sklave Jesu Christi zu sein. Weil das heißt, dass wir nicht mehr Sklaven von uns selbst sind. Ein dritter Grund, in der Gemeinde dort in Philippi wird verstanden, dass es kein Ansehen der Person gibt. In Philippi waren sicher die Menschen der verschiedensten sozialen Schichten beieinander. Da war die Lydia, die Purpurkrämerin, die sicher zur High Society gehörte, die sicher ganz weit oben war, die viel Geld hatte. Denn wenn man mit Purpur handelte, da musste man Kapital haben. Das war ja sehr, sehr teuer. Und der Kerkermeister war sicher auch ein Mann, der ein gewisses Ansehen genoss. Und trotzdem heißt es, sie ließen sich taufen mit ihrem ganzen Hause. Da waren auch Leute der unteren Klassen dabei, wahrscheinlich auch Sklaven. Das war also eine Gemeinde, die aus verschiedenen sozialen Schichten bestand. Und doch war klar, wir sind in Jesus Christus alle eins, weil wir alle miteinander Sklaven Jesu sind. Und das will der Paulus hier auch ausdrücken. Und noch ein letztes, schon die Frommen des Alten Testaments wurden als Knechte Jahwes bezeichnet. also als Menschen, die einem Herrn gehören. Und zwar einem Herrn. Ein Sklave kann nie zwei Herren gehören. Und das ist auch wieder ein wunderbarer Ausdruck. Sklave Jesu Christi zu sein, das heißt, dass wir nicht mehr Sklaven von anderen sind. Dass wir nicht mehr Sklaven von irgendwelchen Familienmitgliedern sind, nicht mehr Sklaven der Mode, nicht mehr Sklaven von politischen Bewegungen und Herren. Wir sind nur Gott gehörig. Nicht mehr Knechte der Menschen, sondern wir sind zur Freiheit berufen in Jesus Christus. Das alles steckt in dieser kurzen Vorstellung. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Und dann geht's weiter an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Das ist genau das Pendant. Das andere, das Gegenüber. Im Grunde dasselbe ausgedrückt, die Heiligen in Christus Jesus. Heilig heißt Gott ausgesondert, nur Gott gehörig. Heilig heißt die Art Gottes annehmen. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Heilig, das ist ja ein Begriff, der schon im Alten Testament viel vorkommt. In 3. Mose 19, Vers 2 heißt es, ihr sollt heilig sein, so sagt Gott zum Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig hat ja ein bisschen ein moralisches Geschmäckle, auch nachdem es früher die Heiligenverehrung sehr stark gab, dass also Menschen, die ein Vorbild waren, als Heilige verehrt worden sind. So versteht es eigentlich die Bibel nicht. Heilig heißt für Gott ausgesondert, Gott gehörig und dann auch dem unterworfen, was der Wille Gottes ist. So wie ein Sklave ja auch dem Willen seines Herrn zu gehorchen hat. Das heißt natürlich, dass wir als Heilige zu Gott gehören, trotz aller Fehler und Macken und Makeln, die wir an uns haben, weil wir ausgesondert sind für Gott, ein heiliges Volk, ihm gehörig. Paulus schreibt diesen Brief nicht an alle Welt, sondern er schreibt es an die Heiligen in Christus. Aber er schreibt es an alle Heiligen, also nicht nur an die Gemeindeleiter, nicht nur die sollen den Brief zu lesen bekommen, nicht nur die, die lesen können, das ist kein Rundbrief, den man austeilt, sondern es war ein Brief, der verlesen wurde in der öffentlichen Gemeindeversammlung, an alle. Das ist ja was ganz Neues, dass diese ganzen Schranken der verschiedenen sozialen Klassen durchbrochen wurden. Und ich finde, es ist auch ganz arg wichtig, dass wir das nie bei uns aufkommen lassen, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Dass nicht irgendwie nur die Kirchengemeinderäte da irgendwie geistlich was zu sagen hätten oder so. Natürlich gibt's Ämter in der Gemeinde. Aber alle sollen auch in gleicher Weise sich in der Bibel auskennen, die Bibel lesen, das Wort Gottes hören. Ich habe das mal, wo es ein bisschen negativ ist, erlebt. Ich habe ja ein Jahr in Norwegen studiert. Und da hat mal ein Freund zu mir gesagt, ja, der gehört auch zum sogenannten Christensoss. Das ist dort irgendwie ein ganz komischer Begriff. Und zwar soll das heißen zur Christen Society. So wie High Society gibt's da eine Christen Society. Also so eine Art christlicher Jet-Set. Und er hat es als relativ negativ empfunden, dass da so ein paar obere 10.000 gibt. Also im Philipperbrief ist klar, so was soll's eigentlich nicht geben. Sondern alle Heiligen und alle sind Sklaven, alle sind gleich vor ihm. Ja, und dann heißt es aber, samt den Bischöfen und Diakonen. Bei Bischöfen denken wir ja immer an würdevolle Herren, ergraut und dann noch ein großes goldenes Kreuz um den Hals. So war es wohl damals nicht gedacht. Bischof heißt Aufseher. Und zwar kommt es vermutlich von dem Synagogenvorsteher. Das war ein Mann, der Vertrauen besaß, einer, der dafür verantwortlich war, dass alles in der Synagoge mit rechten Dingen zuging. Nicht einer, der das Monopol hatte auf die Verkündigung. Damals durften ja die Männer, glaube ich alle oder zumindest sehr viele, durften das Wort ergreifen und auslegen. Der war der, der Verantwortung trug für eben die Synagoge. Also ein Verantwortlicher für das Gemeindeleben. In einer gewissen Art und Weise habe ich das mal in Kamerun erlebt, wo ich mal einen Freund in der Mission besucht hatte. Da gab es so ein Aufseheramt, das war so ein bisschen lustig. Und zwar war das Aufseheramt so, dass einer immer an der Türe stand und über die Versammlung schaute, ob da auch alles mit rechten Dingen zuging, ob auch alle aufpassten. Und wenn jemand mal so ein bisschen mit dem Kopf runterging, ist er schnell hin und hat den ein bisschen angestoßen, dass er ja nicht einschlafen soll. Auch das ein Aufseheramt, das also, das war ja nicht Gängelung, sondern dass das Wort Gottes auch recht genützt würde. Und der Diakon, in der alten Übersetzung, wie heißt es da nochmal? Hier hieß es Diakon, Diener, ja, das ist noch im Vers 1, der Diener, das war auch ursprünglich der Assistent des Synagogenvorstehers. Also einer, der dem zur Hand gegangen ist. Auch hier interessant, dass auch die Aufseher, die Bischöfe nicht allein waren, sondern dieses biblische Prinzip, dass immer mehrere miteinander Aufgaben tun, auch schon hier deutlich wird. Am Philipperbrief sehen wir, dass es schon sehr früh in der Gemeinde Ämter gab. Nicht Ämter um der Ämter willen, um der Ehre von Einzelnen willen, sondern Ämter um der Aufgabe willen, damit die Gemeinde sich positiv entwickelt. Unter uns Menschen sind Ordnungen nötig, und wer meint, es ginge ohne Ordnungen, der wird schnell merken, dass das nicht funktioniert. Aber es sind Ämter gewesen, die um der Gemeinde willen und um der Förderung der Gemeinde willen entstanden sind. Und dann sagt der Paulus ein wunderschönes Wort: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Gruß Gnade und Friede, und das ist auch wieder ganz spannend. Das ist eine Kombination aus dem griechischen und aus dem hebräischen Gruß. Gnade, Charis, Chaire, so haben sich die Griechen gegrüßt. Und die Juden haben Shalom gesagt. Shalom, der Friede, das ist ja nicht nur ein äußerer Friede, sondern ein Friede, der von Gott kommt, ein Wunsch, dass Gott einen Menschen mit seinem Frieden erreicht. Auch wir dürfen uns mit solchen geistlichen Wünschen begrüßen und verabschieden. Es ist ja noch in Württemberg die alte Sitte, da mit dem Grüß Gott. Natürlich hat es da auch viel Missbrauch gegeben, wenn man nach Grüß Gottle oder sowas sagt. Das ist natürlich kein richtiger Gruß, der dann da entspricht. Aber natürlich, das Ade ist ja ein Stück weit verkommen, das heißt ja Adieu vom Französischen mit Gott, eigentlich auch ein geistlicher Gruß. Manche Christen sagen ja auch, behüte dich Gott zu einem anderen Mitbruder oder einer anderen Mitschwester. Auch das ist eigentlich ein sehr schöner Gruß. Fidi aus dem Bayerischen, da ist aber natürlich das Gott dann oft weggelassen, ja. Ähnlich wie bei der Mahlzeit, wo es früher gesegnete Mahlzeit hieß. Ja. Wir wollen da nicht irgendwie äußere Formen wiederholen, denke ich zumindest, sondern ja, vielleicht das ganz bewusst sagen: Grüß Gott, dass Gott einen Menschen grüßt, dass Gott einem Menschen begegnet. Vielleicht auch durch uns. Und wenn wir Grüß Gott sagen, dann haben wir auch ein Stück weit eine Verantwortung, dass wir die Leute dann nicht irgendwie runtermachen oder so, sondern dass wir ja das von Gottes Art auch ein Stück weit mitbringen. Dass Gott eben durch uns ihnen begegnet. Ja, die Verse 3 bis 5, wir müssen ein bisschen schneller machen. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Danken wir auch füreinander? Oder leiden wir nur? Ich denke, lasst uns einfach immer wieder ganz konkret für Mitchristen danken. Machen wir das in unserem persönlichen Gebet? Also ich habe es mich gefragt. Ich gestehe ein, dass ich es nicht mache. Einfach konkret für Leute aus der Gemeinde, die mir wichtig sind, die was für mich bedeuten. Auch Leute, die ein bisschen widerständig sind, an denen ich dadurch wachsen kann. Danke ich da Gott dafür. Der Paulus sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Und er dankt auch immer, wenn er betet. Und er denkt immer auch an die Mitchristen. Wir haben eine Gebetsverantwortung füreinander, dass wir auch bitten füreinander, so wie es der Paulus macht, dass er für alle Gemeinden bittet und im Gebet vor Gott einsteht. Er schreibt nicht nur Briefe, nicht nur Worte, sondern Gebet. Und wenn wir den Philipperbrief lesen, dann können wir uns klar machen, diese ganzen Briefe sind ein Ringen um Gebet, um diese Gemeinden im Gebet. Und das ist im Grunde nur der Ausfluss aus dem, dass er im Gebet vor Gott steht. Das sind durchdrungen vom Gebet, diese Briefe. Und deshalb sind sie auch so wertvoll. Deshalb sind sie auch bis heute aktuell. Der Paulus schreibt ja nicht nur irgendwelche praktische Dinge oder wie es ihm geht. Wie schreiben wir oft aus irgendwie, wie es uns geht, auch bei Weihnachtsrundbriefe oder so, wenn man sowas verschickt. Alles mögliche Äußere. Aber der Paulus, da merkt man, das ist richtig durchdrungen vom Gebet. Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Auch hier merkt man, es ist aus dem Gebet gekommen, diese Zuversicht, weil er vor Gott eingestanden ist und weil er gemerkt hat, das ist der Wille Gottes. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Mein Vater hat immer wieder zu mir sagen müssen, als junge Bub, das, was man angefangen hat, das muss man auch zu Ende führen. Weil ich gern irgendwas Interessantes angefangen habe und dann hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann hat man es irgendwo in der Ecke oder sogar mitten im Wohnzimmer liegen lassen, ist zu was anderes gegangen. Was man angefangen hat, das macht man auch zu Ende. Ich glaube, Gott macht es auch nicht immer Spaß, an uns weiterzuarbeiten. Aber Gott lässt es nicht unvollendet. Gott lässt nichts unvollendet. Bei ihm gibt es keine unvollendeten Werke. Es gibt ja die unvollendeten Werke großer Künstler, Sinfonien, die unvollendete. Aber das ist meistens deshalb unvollendet, weil sie irgendwann gestorben sind oder krank geworden sind oder sowas. Bei unserem Gott kann das nicht sein, dass das unvollendet bleibt, denn er ist ewig und er ist unsterblich und er lässt als der größte aller Künstler nichts unvollendet. Und Gott geht einen Weg der Heiligung mit uns. Der das angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden. Und auch immer, wenn es wieder Rückschläge gibt, Gott macht trotzdem weiter. Vers 7. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Also bei dem Vers muss ich Ihnen sagen, den habe ich nicht ganz kapiert. Und da mache ich es halt jetzt so wie die berühmte Methode beim Bibellesen. Das, was man kapiert, nimmt man dankbar an. Und das andere muss man halt dann mal stehen lassen. Vielleicht nächstes Mal versteht man es besser. Was ich verstanden habe, ist, dass die Gemeinde Anteil nimmt an der Gefangenschaft des Paulus. Und die Gefangenschaft des Paulus ist für den Paulus keine Niederlage. An der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft. Also er sieht die Gefangenschaft als Gnade. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, der Paulus sieht auch in dieser Gefangenschaft einen Auftrag. Paulus sieht auch dort noch Möglichkeiten für das Evangelium, wo menschlich gesehen es schlecht aussieht, wo es menschlich, wir menschlich denken müssten, sei fürs Evangelium verloren. Und mir würde das wichtig, auch im Blick auf unsere Situation in der Landeskirche. Seit der letzten Wahl hat sich ja da auch einiges verändert, nicht weil ich nicht gewählt wurde, das war vorauszusehen und hat mir jetzt nicht wehgetan oder so, aber allgemein, wie es dazu kam, einfach, dass sich die Verhältnisse etwas gewandelt haben. Wie soll das Evangelium, wie soll auch wirklich das Wort Gottes sich in unserer Kirche noch durchsetzen, wenn man hört, was so alles Mögliche läuft? Und da wurde es mir wichtig, beim Paulus wurde sogar die Gefangenschaft zu einem Segen. Also menschliche Niederlagen, da kann Gott was ganz Großes machen. Aus menschlichen Unmöglichkeiten entstehen seine Möglichkeiten. Und wir müssen nicht jetzt irgendwie ein Lied, also eine Totenklage auf unsere Kirche anstimmen, sondern Gottes Möglichkeiten sind verborgen, aber sie sind da und er hat noch ganz große Möglichkeiten. Er hat auch noch Möglichkeiten zu einer großen Erweckung. Das wissen wir nicht, ob er schenkt, aber seine Möglichkeiten sind da. Paulus sieht die Bedrängnis als Gnade. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Paulus hat ein tiefes Verlangen nach der Gemeinschaft. Er sitzt im Gefängnis, hat zwar einzelne Freunde, die ihn besuchen dürfen, aber er hat nicht diese Gemeinschaft unter anderen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns einfach daran erinnern lassen, dass Gemeinschaft ein ganz großes Geschenk ist. Ab und zu geht's uns, zumindest mir geht's ab und zu mal so, dass ich nicht mit großer Freude und großer Erwartung in den Gottesdienst oder in eine Bibelstunde gehe. Dass mir das als Last vorkommt, dass man es halt muss. Aber Gott hat auf die Gemeinschaft so viel Segen geschenkt. Und Gemeinschaft ist ja ein großer Vorteil. Ich denke, Gott hat um die Gemeinschaft einen größeren Schutzraum gebaut, wie um den einzelnen Christen. Wie schnell passiert es, dass das Beten allein, dass es so wenig wird, dass wir auf andere Gedanken kommen. Und da ist der Schutzraum im gemeinsamen Gebet, dass wir dranbleiben, dass wir miteinander im Gebet reden und dass da die Gedanken vielleicht nicht ganz so schnell abschweifen. Oder das Bibellesen allein, dass wir es kürzer machen. Wenn Sie jetzt da sind, Sie müssen die Dreiviertelstunde durchhalten. Aber daheim kann man es auch kürzer machen. Und so hat Gott um die Gemeinschaft einen Schutzraum gebaut und einen großen Segen geschenkt. Der Paulus hat darunter gelitten, dass er sie nicht hatte. Und eine große Sehnsucht im Herzen. Und vielleicht lasst uns einfach Gott darum bitten, dass er uns noch eine größere Sehnsucht danach schenkt, wenn wir sie vielleicht zeitenweise mal nicht haben. Dann noch Vers 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, dass ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Paulus betet um Wachstum in der Liebe, und zwar quantitativ und qualitativ, in der Menge und in der Qualität. Im Quantitativen sagt er, Liebe noch reicher werde. Wörtlich heißt es, noch überfließender werde. Dass wir eine überfließende Liebe haben, dass wir nie Mangel an Liebe haben und damit immer noch was übrig bleibt für andere an Liebe. Und das sind ja die überzeugenden Christen, denen vielleicht wir auch schon begegnet sind. Die überströmen an Liebe, weil wir merken, sie schöpfen aus der unendlichen Liebe Gottes, aus dem unendlichen Reichtum Gottes. Und dann das Qualitative, dass es heißt, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Erkenntnis, Liebe und Erkenntnis gehört auch zusammen. Liebe ohne Erkenntnis, das ist blinde Liebe. Das könnte eine Liebe sein, so ähnlich wie die Liebe von Verliebten, die alles durch die rosa Brille sehen. Oder eine falsche Verwöhnliebe, wie es bei manchen Eltern manchmal sein kann, dass sie aus Liebe allen Wünschen ihrer Kinder entsprechen. Die Erkenntnisliebe ist eine andere. Die kann auch ermahnen, zurechtbringen. Die gibt nicht immer alles. Die kann helfen. Also eine Liebe reich an Erkenntnis. Eine Liebe, die nicht, ja, sich verströmt, ohne die Liebe zu kanalisieren, sondern eine Liebe, die klar ist in der Zielrichtung. Und dann eine Liebe in der Erfahrung. Liebe wächst durch Erfahrung. So sagen es christliche Ehepaare, auch die ein langes Leben miteinander gegangen sind. Ein alter Christ sagte zu mir einfach einmal, der Verlust meiner Frau ist jetzt besonders tief, denn wir haben uns im Laufe unserer Jahre immer mehr und tiefer und inniger lieben können. Und er war weit über 80 und konnte das so sagen. Die Liebe zu Gott soll an Erfahrung gewinnen, also an Tiefe, an Tiefgang gewinnen. Auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Dass unser Leben immer mehr eine Liebesbeziehung, eine vertiefte Liebesbeziehung zu Gott wird. Und dass wir dann auch Erfahrungen machen, die das bestätigen. Gott lässt uns nie allein. Und im Geistlichen, da hilft da nicht immer der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand ist was wirklich Wertvolles. Aber der gesunde Menschenverstand ist letztlich dann doch darauf bedacht, dass wir selbst gut durchkommen. Jetzt Liebe kann auch einmal das Zurücknehmen der eigenen Persönlichkeit sein. Buße und Bekehrung heißt im Griechischen auch Umdenken. Also ein neues Denken und eben nicht der gesunde Menschenverstand. Da heißt, prüft, was er das Beste ist. Auch darum bittet der Paulus, dass Gott es ihnen schenkt. Und dann heißt es am Schluss noch, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Frucht der Gerechtigkeit entsteht durch das Bleiben an Jesus. Wenn wir wie Reben an ihm bleiben, dann entsteht Frucht. Jesus schenkt das Wachstum der Frucht. Und diese Frucht ist zur Ehre Gottes. Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Einer der Reformatoren hat es besonders gut und deutlich gesehen, der Calvin. Er hat so reduziert gesagt, dass wir als Christen zur Ehre Gottes leben sollen, dass das unsere Bestimmung ist. Und dass das auch Gott gewollt hat von Adam und Eva im Paradies, dass sie ihm zur Ehre leben. Und dann kam die Sünde und Sünder leben nicht mehr zur Ehre Gottes, weil sie den Willen Gottes nicht mehr tun. Aber das Ziel ist, dass wir zur Ehre Gottes leben, dass unser Leben Gott ehrt. Und das will der Paulus und dazu dient auch sein Brief. Paulus muss hier gar nicht, im Philipperbrief gar nicht ganz scharf ran. Aber er muss auch ran, weil wir alle es immer nötig haben als Christen, vertieft zu werden, dass wir unsere Liebe intensivieren, unser Verhältnis zu Jesus, unser Verhältnis zueinander, dass es vertieft wird und dass wir Menschen werden, die wirklich Gott alle Ehre machen. Und das möge Gott schenken, auch jetzt in den nächsten Wochen, dass es uns dazu dient, das Lesen des Philipperbriefs. Wir wollen beten. Herr, danke, dass du damals dem Apostel Paulus es geschenkt hast, dass er aus der tiefen Verbindung mit dir diesen Philipperbrief schreiben konnte. Und danke, dass das jetzt nicht ein Brief ist, der veraltet ist und der nur Zeitbezogenes enthält, sondern dass es ein Brief ist, der tief durchdrungen ist von dir und deinem Geist. Und deshalb wollen wir dich bitten, dass du es uns zum Segen schenkst, dass wir Menschen werden, die zu deiner Ehre leben. Und danke für alle Gemeinschaft, auch die wir hier in dieser Gemeinde haben. Segne uns die Gemeinschaft, erhalte sie uns und lass die Liebe zueinander wachsen. Danke, Herr, dass du deine Liebe schenkst in überströmendem Maß. Amen.